Heute zu Gast bei Powermensch. Neben einem 40-Stunden-Wochenjob gewann sie die Rad-Bundesliga. Mit Rose als neuem Sponsor geht ihr Team als UCI Women Continental Team an den Start. Auf Zwift nutzt sie gerne mal den FTP-Balder und trainiert auch mit gebrochenem Arm. Powergirl Helena Bieber. Powermensch Podcast, der Podcast für Ausdauersportler mit der extra Portion Power.
Also, mit dem gebrochenen Arm kann man schon Rolle fahren. Das geht. Also, soll jetzt aber keine Ermutigung sein, das zu machen. Im Jahr 2020, wo ich die Bundesliga dann auch gewonnen habe, habe ich auch 40 Stunden nebenbei gearbeitet. Also das war dann immer schon, ja, viel Aufwand, viel Stress, viel Nerv.
Ja, herzlich willkommen, ihr Powermenschen, zu einer weiteren Folge des Powermensch Podcast. Mein Name ist Christian Bauer und für euch war ich im Schwarzwald zu Besuch bei einem richtigen Rennrad-Powergirl. Neben ihrem Job auf der Bank fährt sie bei Deutschlands Rennradspitze vorne mit im Team von Max Solar Rose Woman Racing. Ihr bekommt Einblicke in Helenas Alltag, wie sie neben einem Job trainiert, wie geht man an das Thema Sponsoring ran und wie lebt man mit dem Freund zusammen, der gleichzeitig die Trainingspläne schreibt und selbst jahrelange Erfahrung auf dem Rennrad hat. Beide engagieren sich vor allem, junge Sportlerinnen und talentierte Quereinsteigerinnen langfristig und nachhaltig im Frauenradsport zu entwickeln und schrittweise an die Profi-Elite der World Tour heranzuführen. Während wir diese Folge fertig schneiden, liegt Helena leider im Krankenhaus und hat eine OP. Mehr dazu erzählt sie euch in der heutigen Folge. Wir drücken ihr die Daumen und an dieser Stelle, Helena, schon mal alles Gute. Zum Schluss gibt's noch einen Trainingslager-Geheimtipp auf Mallorca. Hört einfach selbst rein, genießt das Gespräch und jetzt rein ins Interview mit Helena Bieber und ihrem Freund und sportlichen Leiter Christian Müller. Ja, hallo ihr Powermenschen, hallo ihr Powergirls. Willkommen zu einer weiteren Folge. Heute habe ich die Ehre, bin bei der Rennradfahrerin Helena Bieber. Hallo Helena, grüß dich.
Hi Christian, schön, dass du bei uns bist.
Und ihr Freund, der Christian Müller, der sie auch trainiert und guckt, dass sie auf ihre Drehzahle und Geschwindigkeit kommt. Servus Christian, grüß dich.
Ja, hi, grüß dich.
Wie das Ganze zusammenkam hier, da ist unter anderem unsere Podcast-Folge Nummer 1 mit dem Kai Sala schuld. Der Kai, den kennt ihr ja auch.
Ja, Grüße an den Kai.
Ja, vielen Dank. So, wir sitzen hier im schönen, wo sind wir hier eigentlich, Helena?
Wir sind jetzt in Niederhof, genau, im Schwarzwald, Schweizer Grenze.
Okay, also ideal, um Rennradbedingungen zu fahren. Das ist Südschwarzwald hier, gell?
Genau, ist perfekt, um zu trainieren.
Okay, super. Heute geht's hauptsächlich, Helena, du bist rennradmäßig im Team Max Solar Rose und da plant ihr 2023 wieder, dass ihr beim UCI Women Continental Race am Start seid. Ist das richtig?
Ja, sozusagen. Also wir sind seit diesem Jahr ein Profiteam, also ein Continental-Team und die Jahre davor haben wir das Team mehr oder weniger aufgebaut und waren ein Amateur-Team.
Okay, also ihr seid jetzt gerade am Sprung von Amateur zu Profiteam. Da gehen wir heute in die Tiefe darauf ein. Jetzt würde ich noch die Standardfrage zu Beginn. Helena, was war denn so deine letzte Sportart? Wann hast du das letzte Mal geschwitzt? Bist schon wieder voll im Training? Was war das?
Ja, momentan mache ich viel abwechslungsreichen Sport. Ich war jetzt die Woche mal schwimmen. Das war das letzte Mal, wo ich richtig geschwitzt habe. Und das Training, ja, ist bei mir aktuell ein bisschen auf Eis gelegt, weil ich eine Verletzung habe, aber da gehen wir später vielleicht noch näher drauf ein.
Okay, genau, Helena, dann holen wir jetzt mal aus, wie kommst denn du überhaupt, du fährst ja hauptsächlich Rennrad, also weniger Mountainbike.
Genau, eigentlich bin ich nur auf dem Rennrad unterwegs und ab und zu im Winter fahre ich auch ein bisschen auf der Bahn.
Achso, das machst du auch noch mit, okay. Wie kam's denn, du bist ja noch jung? Das fragt man zwar Frauen nicht, aber das interessiert hier bestimmt einige. Du bist in welchem jungen Alter?
Ich bin 24 Jahre alt und habe 2019 aktiv mit Rennradfahren angefangen. Genau, also eigentlich noch nicht ganz so lange.
Okay, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ja, wie kamst du dann auf einmal aufs Rennrad?
Also ich habe davor Triathlon gemacht und im Schwimmen und im Rennradfahren war ich eigentlich immer ganz gut, aber das Laufen hat mir nie gelegen. Ja, und dann habe ich gesagt, dadurch, dass ich beim Rennradfahren am besten bin, beschränke ich mich einfach komplett darauf und bin dann ein paar Radrennen gefahren und dann auch ein paar Siege eingefahren und dann lief das halt sehr gut und dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt und habe gesagt, nicht mehr so viel Triathlon, sondern ja nur noch Radfahren.
Okay, wenn ich jetzt noch ein Stück weiter aushole, wie kommt man dann das erste Mal in Richtung Triathlon? Über irgendwelche Freunde oder Bekannte? Wie hat es dich da reingezogen?
Ja, tatsächlich über Bekannte, beziehungsweise ich kam vom Schwimmverein und der Triathlonverein, der hat in der Schwimmhalle auch immer mittrainiert und die haben uns dann einfach angequatscht, ob wir nicht auch mal einen Triathlon machen wollen. Und genau, dann bin ich da so reingerutscht und Triathlon war eigentlich auch immer von Anfang an richtig cool und es waren auch einfach die richtigen Menschen, mit denen ich Triathlon gemacht habe und dann bin ich halt dabei geblieben.
Also dann warst du quasi in dieser Clique mit drin und Triathlon, das macht ja meistens so ein bisschen süchtig, also hast da...
Ja, genau.
Und da warst du dann wie alt?
Als ich mit Triathlon angefangen habe, war ich 14, genau, und habe das dann bis 19 gemacht, ja.
Okay, und mit 19 dann aktiv oder erstmal diese Rennen probiert, so wie du vorhin gesagt hast?
Genau, mit 19, 20 war das dann so, wo ich dann auch Bundesliga-Radrennen gefahren bin. Davor bin ich schon mal so ein paar Jedermann-Rennen gefahren, bin ich auch relativ viel gestürzt und dann bin ich Bundesliga-Rennen gefahren, da wo man dann halt auch nur im Frauenfeld fährt, genau.
Wie kann ich mir Frauen-Bundesliga-Rennrad, was sind das für Kurse? Da geht's dann so kriteriummäßig zur Sache, macht 5 Runde, hat zum Schluss 50 Kilometer oder wie stelle ich mir das vor?
Also es ist ganz unterschiedlich. Ein Kriterium ist in der Serie auch mit dabei. Also das ist eine Serie über das Jahr verteilt. Es fängt im Mai an bis September und da sind dann verschiedene Rennen bei und die Rennen gehen immer so bis zu 100 Kilometer.
Und dann sammelst du entsprechend Punkte.
Genau. Also je nachdem, wie die Platzierung ist, sammelt man dann bestimmte Punkte. Und der dann halt derjenige, der alle Rennen gefahren ist und am meisten Punkte hat, der gewinnt dann quasi die Bundesliga.
Sportlich. Also mit 19 dann schon. Und hast du in der Zeit auch zwischenzeitlich schon irgendwie mit einer Ausbildung nebenher begonnen?
Genau. Also ich habe Abitur gemacht und habe dann mit 18 die Ausbildung gemacht. Und die Ausbildung ging 2,5 Jahre und dann bin ich direkt ins Berufsleben. Also sprich 40-Stunden-Woche, habe nebenbei dann halt komplett das Training gehabt. Im Jahr 2020, wo ich die Bundesliga dann auch gewonnen habe, habe ich auch 40 Stunden nebenbei gearbeitet. Also das war dann immer schon, ja, viel Aufwand, viel Stress, viel Nerv.
Okay, dann ist quasi 2020 die Bundesliga gewonnen, so wie jetzt gerade gesagt hast.
2021, ja.
Okay, das ist immer gut, wenn man das Souffleur unterm Tisch sitzen hat. Ja. Also 2021, das passt ja genau, da können wir jetzt einsteigen. 2021 hast du dann die Bundesliga gewonnen.
Genau.
Und damals schon in was für einem Team warst du da damals? Oder wie hast du dann auch die ganze Zeit trainiert? Hattest du einen Trainer?
Also das jetzige Team, also in dem Team, wo ich jetzt bin, da war ich schon die ganze Zeit und erst hieß es Placeworkers, erst Gießen Placeworkers und dann war es erst Gießen Biela. Dann hat auch schon der Christian das Team mitgeleitet und der Christian hat auch seitdem meine Trainingspläne geschrieben, auch in dem Jahr, wo ich dann 2021 die Bundesliga gewonnen habe.
Okay, und so habt ihr euch, also ihr wohnt hier zusammen. Er ist dein Trainer, so habt ihr euch dann kennengelernt, da stand halt oft im Trainingsplan, dass du bei ihm daheim trainieren musst, oder?
Ja, sozusagen, also wir haben uns übers Radfahren kennengelernt und dann nach meiner Ausbildung bin ich dann in den Schwarzwald gezogen, weil das war eigentlich die einzige Option, hab mir dann hier einen Job gesucht, arbeite bei der Bank, genau so war das dann, bin ich 2020 hierher gezogen.
Und dann war ja erstmal wahrscheinlich noch so ein bisschen auch in dieser Radsportszene ging wahrscheinlich halt ein Jahr lang mal nichts, aber das war dann vorher schon während Corona wahrscheinlich, oder?
Ja, das war dann, ich bin hierher gezogen, habe Corona quasi mitgebracht und dann war ein Jahr Corona, genau.
Mhm. Und dann habt ihr hier auch schon zusammen gewohnt. Also das war dann so, sogar das Testjahr mit Corona, beide zu Hause.
Ja, genau, das war ein, ja, da waren wir halt nicht so viel unterwegs, was jetzt Rennen anging. In der zweiten Saisonhälfte ging dann schon mehr mit Rennfahren, mit den ganzen Tests, die man machen musste für Corona. Aber wir konnten hier halt sehr viel trainieren und das Wetter war auch gut, also es war schon angenehm. Okay. Es hat sich aushalten lassen.
Und zu diesem, ich nenne es jetzt einfach mal Mädelsteam, da kannst vielleicht, Christian, du mir ein bisschen was sagen. Wie lange gibt's das schon oder wie baut es auf und wie viel Mädels hast du dann da unter der Fuchtel, wo du trainieren darfst?
Also ich glaube, geben tut's das Team jetzt schon mindestens fast 10 Jahre. Ich weiß jetzt nicht genau, wann dieses ursprüngliche erste Placeworkers-Team mal angefangen hat. Ich meine, das war aber 2012, 2013, 2014 irgendwie so. Da war es halt ein ganz normales Bundesliga-Team. Die Geschichte, wie ich dann eigentlich mit dazu kam, war, dass damals schon Freunde von mir, also der Sebastian, das ist unser zweiter sportlicher Leiter, und seine jetzige Frau, die Lydia, die ist quasi schon 2018 in dem Team gefahren. Und dann waren die, in 2019 haben die mich hier mal besucht, wo ich noch alleine hier gewohnt habe. Und dann haben wir auf der Couch quasi den Plan so ein bisschen geschmiedet, weil das Team war damals halt noch low-level, sag ich mal. Also jeder ist so ein bisschen mit Spaß gefahren, jeder für sich, aber da war jetzt noch keine große Struktur dahinter. Wir haben gedacht, naja, wir haben eigentlich ganz gute Fahrerinnen, vielleicht können wir da eine Mannschaft oder eine richtige Mannschaft-Einheit draus formen und dann mal die Bundesliga gewinnen. So haben wir damals eigentlich angefangen, weil bis dahin ist das Team eigentlich nur hinterhergefahren, bis auf mal einzelne Lichtblicke vielleicht. Und so ging das halt damals los und so bin ich da quasi in das Team mit reingekommen, über den Sebastian und die Lydia quasi.
Also quasi mit dem Ziel, hier ein bisschen Struktur reinzukriegen und, sag ich mal, die Damen, die sowieso schon gut sind, dass man die halt hier vorankriegt und ein super Team hat.
Ja, das war im Prinzip der Sebastian und ich, wir kannten das halt, wie das bei den Männern so läuft. Also bei den Männerteams, wo wir gefahren sind, haben dann halt so gesehen, na gut, bei den Damen ist es, da ist noch Potenzial. Und haben das dann einfach versucht umzusetzen und es hat dann ja tatsächlich relativ gut funktioniert, wie wir uns das gedacht hatten.
Helena, wie habt ihr dann als trainiert? Das heißt, der Christian schreibt dir einen Trainingsplan und du, oder habt ihr auch schon mit, da gibt's ja diverse Apps, wo man das rückmelden kann etc. Wie lief das dann ab?
Also zum Beginn haben wir jetzt eigentlich immer abgestimmt, wie ich arbeiten muss und wie viel Zeit ich habe. Und danach wurde eigentlich immer tagesaktuell beziehungsweise einen Tag vorher das Training dann für die nächsten Tage geplant. Und dadurch, dass wir halt auch zusammen leben, ist es auch einfacher, sag ich mal, wenn jetzt schlechtes Wetter ist oder ich muss doch mal bis 19 Uhr arbeiten, dann kann man das halt alles besser strukturieren und es ist alles ein bisschen flexibler, würde ich sagen.
Da ist ja wahrscheinlich die Kunst, das auch dann zu trennen, dass man privat eigentlich ein Paar ist und aber sportlich Trainer und Rennfahrerin, oder? Das ist, glaube ich, schon eine Kunst. Klappt das immer so, wie man es will?
Eigentlich klappt das schon ganz gut bei uns. Ja, oder? Was sagst du?
Ja, ich denke schon. Also ich für meinen Teil, ich trenne es eigentlich ziemlich, oder kann es einfach gut trennen. Ich bin jetzt nicht irgendwie, nur weil sie meine Freundin ist, da irgendwie weder weicher noch härter als wie zu meinen zwei anderen Sportlern. Und von daher, also ich sage halt immer, wer das eine will, muss das andere tun. Und dann braucht mir auch keiner ankommen und jammern.
Tränen. Okay, also jetzt hast du schon quasi die nächste Frage beantwortet. Du hast dann quasi drei Rennfahrerinnen oder Rennfahrer aktuell, die du trainierst und für die Trainingspläne schreibst.
Genau, ich habe aus dem Team neben der Helena noch die Tina und die Foxy bei mir.
Okay, und das Team selber ist wie groß?
Jetzt fürs Jahr 23 sind wir jetzt 14 Fahrerinnen. Im letzten Jahr waren wir 12. Also nochmal zwei dazugekommen.
Okay, und du bist dann quasi mit einem Kollege im Hintergrund, ihr koordiniert das alles, ihr sucht dann auch schon die Sponsoren etc.?
Ja, also wie gesagt, der Sebastian und ich, wir sind die beiden sportlichen Leiter in dem Team. Von uns kam auch diese Idee des Teams, wie ich gerade schon gesagt habe, und wir treiben es halt so ein bisschen voran. Rein, also auf dem Papier ist halt noch die Vera Hohlfeld auch mit dabei, die quasi so über ihre Firma läuft das Ganze so ein bisschen. Der eine oder andere kennt sie ja vielleicht auch. Die organisiert die Thüringen-Rundfahrt. Das ist ein großes Frauenprofirennen in Deutschland, was 6 Tage geht. Die ist da auch noch mit in dem Boot. Aber sag mal, das tägliche operative Sponsoren, wenn die Mädels ein Problem haben, dann läuft das eigentlich bei uns beide
Okay, sehr gut. Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr habt jetzt Max Solar Rose, steckt ja in eurem Teamname drin. Da gehe ich davon aus, die sind auch alle Richtung sponsormäßig mit dabei. Bekommt man dann ein Fahrrad von Rose und darf das 2 Jahre lang nutzen? Oder wie kann ich mir sowas vorstellen?
Also jetzt für das jetzt 23er ist es halt so, wir bekommen das Material von Rose. Das bleibt dann auch beim Team. Also die stellen uns die Räder zur Verfügung und wir wollen mit den Rädern dann auch an den Start gehen. Und es ist dann auch so, wenn da mal was kaputt geht, hilft uns Rose da auch weiter.
Okay, sehr großzügig. Und habt ihr da irgendwie dann, außer dass ihr an den Rennen vorne mitspielt, auch so Verpflichtungen wie, ihr müsst uns Social Media mäßig noch immer ein bisschen mit einbauen, oder das macht man halt einfach von allein dann, denke ich, oder?
Ja, also das war dieser ganze Social Media Bereich, das war halt auch ein Punkt, der mir von Anfang an immer sehr wichtig war, weil heutzutage geht halt darüber alles, sag ich mal, also dir gibt halt kaum eine Firma unterstützt dich nur noch, weil du ein guter Rennfahrer bist. Du musst der Firma auch was bieten können und musst die auch gut verkaufen können. Und von daher, also ich denke, die erwarten es, aber wir machen es halt auch schon von uns aus, weil es uns einfach auch wichtig ist, darüber was zurückzugeben. Und darüber kann man sich auch wirklich abgrenzen zu anderen Teams, unabhängig mal von der sportlichen Leistungsfähigkeit, die man hat.
Und hier noch die Werbung für euch Power Girls. Wir haben natürlich eine richtig geile, pinke, BPA-freie Rennradflasche oder auch fürs Mountainbike geeignet. BPA-frei, 500 ml, 750 ml in geilem Pink. Schaut gerne mal vorbei. Merci und wieder rein ins Interview.
Ja, Helena, ich habe mich ja schon vorbereitet und von dir gibt's auch in YouTube eine ARD, so eine 6-minütige Doku, so ein Ausschnitt.
Ja.
Das war von einem UCI Women's Rennen, wo ihr euch.
Das war bei der deutschen Meisterschaft.
Okay, das war dann letztes Jahr wahrscheinlich, gell?
Genau, das war letztes Jahr im Sommer.
Okay, weil da geht's ja auch ein bisschen drum, dass das Ganze jetzt, ich glaube, dass die UCI das in die Hand genommen hat, das ist jetzt auch recht neu als Women's World Tour, oder ist das schon länger so? Weil da war ja auch so eine Statistik, dass quasi 2021 gab's 37 Rennen, 2022 dann schon 67 Rennen und die planen jetzt, glaube ich, dieses Jahr fast 80 Rennen. Christian, vielleicht kannst ja du mal noch was zu den Kategorien sagen und wie die UCI da so vorgeht.
Das ist einfach so, im Damenradsport gibt es mittlerweile, wie bei den Männern auch, gibt es halt 2 Kategorien von UCI-Teams, also quasi von de facto Profi-Teams. Einmal die Continental-Teams, wie wir jetzt eins sind. Und dann gibt es die Women's World Tour. Da gibt es auch die Women's World Tour-Teams. Das ist quasi dann, die Rennen sind einfach kategorisiert zwischen allerhöchste Klasse. Das sind World Tour-Rennen. Darunter gibt es die Pro-Rennen und noch darunter die 1.1 und 1.2-Rennen. Und die Teams der höchsten Kategorie, die World Tour Teams, müssen bei allen World Tour Rennen tatsächlich starten. So war es bis zum letzten Jahr. Und die UCI als Weltverband ist einfach sehr bestrebt, den Frauenradsport auch zu fördern, was dazu geführt hat, dass es halt immer mehr Frauenrennen, auch in der World Tour, also immer mehr Frauenrennen sind tatsächlich World Tour Rennen der höchsten Kategorie geworden.
Das UCI Women's Race, wenn ihr da dann teilnehmt, müsst ihr dann auf der ganzen Welt und so die Rennen fahren.
Diese Verpflichtung gibt's halt eben auch für die World Tour Teams nicht mehr. Es war bis letztes Jahr so, jedes World Tour Team musste an jedem World Tour Rennen teilnehmen. Und da, also bei den Männern ist das kein Problem, weil da sind die Teams an bis zu 30, 35, 33 Fahrer ist, glaube ich, das Limit. Bei den Frauenteams, weil einfach in dem Sport noch weniger Geld ist als bei den Männern, sind die Teams nur 12, 13, 14 Fahrerinnen groß und die Budgets sind deutlich geringer. Und wenn jetzt halt extrem viele World Tour Rennen sind, haben die Teams einfach Probleme, die Rennen abzudecken. Also weil nicht genug Fahrer in den World Tour Teams bei den Frauen vorhanden sind, weil die Leistungsdichte auch noch nicht so groß ist wie bei den Männern. Und das war das Problem, was damals in der Doku so ein bisschen angesprochen worden ist, dass einfach die Entwicklung, es gab zu schnell zu viele World Tour Rennen, was den Teams dann Probleme bereitet hat. Das hat man für dieses Jahr aber lösen können. Einfach, man hat diese Startverpflichtung weggenommen. Also es gibt jetzt mehr World-Tour-Rennen, aber nicht, es muss nicht mehr jedes World-Tour-Team bei jedem World-Tour-Rennen starten. Und damit hat man das Problem erstmal so ein bisschen entschärft für dieses Jahr.
Okay, sehr gut. Das hast du jetzt gut erklärt. Ich war jetzt noch gar nicht so tief in das Renngeschehen mit drin. Ich habe nur diese Doku gesehen, habe mich ein bisschen vorbereitet. Aber das kann ich mir schon vorstellen, das ist wie so eine Tour de France-mäßig, oder aufgezogen.
Nee, man musste sich, also die Tour de France ist quasi ein World Tour Rennen im Kalender, sozusagen.
Ach, das gehört auch mit dazu, die Tour de France.
Es gibt für die Damen. Das heißt einfach, die gesamte World Tour, sozusagen, da gehören mehrere, alle großen Rennen sind quasi ein World Tour Rennen. Bei der, mal ganz, ist, früher hieß es Weltcup, aber das ist dann halt ein bisschen umstrukturiert worden. Man kann es, es ist nicht eins zu eins das Gleiche, aber man kann es vielleicht mit Weltcup-Rennen in anderen Sportarten vergleichen.
Okay, und wie ist jetzt die Agenda dann für euch 2023? Wann sind schon wo die ersten Rennen? Oder gibt, stehen die schon alle?
Wir als kleineres Team sind, es ist, man muss es, es ist quasi so, es wollen immer mehr Teams fahren, als Plätze da sind. Es ist bei jedem Profirennen ist das so. Das heißt, man bewirbt sich als Team auf die Rennen, die man gerne fahren will und hofft dann, dass man vom Veranstalter quasi eingeladen wird. Wir haben uns jetzt auf viele von diesen Profirennen auch beworben. Das erste ist jetzt am 26. Februar in Belgien, Omloop Het Hageland. Eine Woche später fahren wir dann in Italien unten ein Profirennen und dann kommen noch so weitere Highlights wie eben Thüringen-Rundfahrt und weitere, wo aber die, wo die Entscheidung der Veranstalter noch ausstehen.
Und baut es dann auch auf eure Rennergebnisse von den Anfangsrennen, dass ihr da bessere Chancen habt für die nächste?
Ja, klar, absolut. Also die Veranstalter wollen ja, die wollen ja immer die Besten am Start haben. Oder wenn es nicht die Besten, dann zumindest Teams, die attraktiven Sport zeigen, also vielleicht eine offensive Fahrweise und so weiter. Also die gucken sich dann schon an, was in dem Jahr bis dahin gelaufen ist. Klar, am Ende zum Beispiel gibt es auch in Stuttgart dieses Jahr das erste Mal ein Frauenrennen, das wird Mitte Juli stattfinden. Die laden natürlich, haben uns natürlich als deutsches Team auch schon eingeladen. Freuen wir uns auch schon drauf. So Sachen spielen halt auch immer mit rein. Also bei italienischen Rennen werden mehr italienische Teams eingeladen, bei deutschen eher deutsche. Da gibt es verschiedene Faktoren, die da einfach mit reinspielen. Aber grundsätzlich, wenn du gut fährst, hast du gute Chancen, dass du auch eingeladen wirst.
Dann eine Frage noch an das Powergirl Helena. Das hört sich ja nach richtig viel Trainingsstunden an. Wie sieht denn bei dir dann so ein Alltag aus, wenn du noch auf der Bank arbeitest und Training mit einbaust? Wie gehst du da ran?
Also seit letztem Jahr habe ich meine Stunden in der Bank reduziert, damit ich einfach mehr trainieren kann, beziehungsweise auch besser regenerieren kann. Und es kommt immer drauf an, was ich fahren muss und wie das Wetter ist. Also wo ich noch 40 Stunden gearbeitet habe, da bin ich teilweise auch manchmal frühest um 5 Uhr aufgestanden, so dass ich dann erst trainieren konnte. Und dann bin ich um 9 Uhr ins Büro gefahren und habe dann bis um 18, 19 Uhr noch gearbeitet. Und jetzt momentan ist es so, dass ich einen freien Tag in der Woche habe, das ist der Mittwoch. Da kann ich dann immer lange Rad fahren. Genau, sonst muss ich immer gucken, wie ich es lege, wie ich meine Termine in der Bank lege. Ich arbeite als Baufinanzierungsberaterin, das heißt, Kundentermine sind generell eher abends und dann kann ich morgens halt später zur Arbeit gehen und kann dann vormittags trainieren oder ich trainiere auch oft in der Mittagspause. Also das ist einfach also komplett flexibel. Also
da kommt auch die Bank dir ein bisschen entgegen.
Ja, also wir haben Vertrauensarbeitszeit und das kann ich schon flexibel handhaben, genau.
Und wie sieht jetzt gerade aktuell, sind wir so bei der 0-Grad-Grenze, teilweise ein bisschen Schnee draußen. Wie sieht dann so ein Mittwoch bei dir aus, wenn du eine längere Einheit machst?
Warm anziehen und draußen fahren, wenn es nicht regnet. Und dann, jetzt momentan in der Vorbereitung viel Grundlage. Oder dann vielleicht auch, wenn es geschneit hat, kann man ja auch oben im Schwarzwald gut langlaufen gehen. Das haben wir auch schon das eine Jahr gemacht. Dann sind wir erst langlaufen gewesen und dann abends geht's dann nochmal ein bisschen auf die Rolle. Genau, also Indoor-Cycling.
Ideal, klar, wenn draußen das Wetter top ist, langlaufe.
Bisschen Abwechslung tut auch manchmal ganz gut.
Langlauf ist ja eigentlich schon genial von der Bewegungsabläufe und auch gerade für starker Rücken etc.
Ja, also ich habe das erst frisch gelernt, 2021. Wenn man die Technik beim Skaten gut drauf hat, dann macht das schon echt richtig viel Spaß und ja, ist eine gute Abwechslung im Winter zum Radfahren.
Okay, jetzt habe ich auch Social Media mäßig gesehen, du warst auch jetzt erst im Trainingslager auf Mallorca.
Genau, ich war...
Wie lief das ab? Von wann bis? Und erzähl mal ein bisschen.
Wir waren 2 Wochen auf Mallorca vom 23.12. Also Weihnachten nicht bei der Familie gewesen. Die waren auch ein bisschen enttäuscht. Sind dem Weihnachtsstress aus dem Weg gegangen und waren dann bis zum 8. Januar auf Mallorca. Wir hatten perfektes Wetter, 2 Wochen strahlenblauer Himmel. In der ersten Woche nur kurz gefahren mit 20 Grad und dann in der zweiten Woche wurde es ein bisschen kälter, aber man konnte schon in kurzen Klamotten die ganze Zeit fahren. Also das war optimal und da sind wir dann halt auch viel Grundlage gefahren, immer so 3 bis 6 Stunden Fahrrad gefahren am Tag.
Und ihr wart wo stationiert, in Palma oder?
Wir waren in Sinew, im MA13 heißt das. Das ist eigentlich eine echt richtig coole Unterkunft, weil da sind immer verschiedene Radsportler und da gibt's so einen Kochbereich, also so einen Gemeinschaftsbereich, wo dann alle abends kochen und da lernt man doch super viele andere Leute kennen. Also das ist echt cool gemacht dort.
Wie heißt das?
MA13.
MA13. Und da trifft sich so die Radsportszene über Weihnachten.
Genau, ja. Das ist eigentlich echt cool gemacht. Da gibt's auch einen Kraftraum, also Krafttraining gehört halt auch dazu. Haben wir über die 2 Wochen dann auch immer gemacht. Und Sineo ist halt relativ zentral, also man kann flach fahren, man kann in alle Richtungen rausfahren auf Mallorca. Das ist halt direkt in der Mitte von Mallorca eigentlich. Und kann halt auch in die Berge fahren und alles.
Und habt ihr dann auch als über Ostern nochmal so eine Mallorca-Woche geplant? Weil, oder seid ihr?
Also das Team-Trainingslager ist dann 2 Wochen Anfang Februar vom, ich weiß gar nicht das genaue Datum,
auf jeden Fall. Auch nochmal auf Malle.
Genau, auch auf Mallorca, da wird dann eine Finca gemietet.
Okay.
Fürs Team, genau. Ich kann da leider nicht dabei sein, weil ich jetzt dann nächste Woche, genau, operiert werde und dann krankheitsbedingt erstmal noch ausfalle.
Ja, da hast du schon ein bisschen was verraten. Da würde ich gleich dann drauf umschwenken auf deine OP. Ja. Dann gerade noch die, was mich jetzt noch interessieren wird, zu Mallorca. Wie sieht dann im Christian sein Alltag dort aus? Was machst du da? Du fahrst ja, denke ich, auch teilweise mit, oder?
Also, wenn es die Fitness noch hergibt, fahre ich eigentlich jeden Tag mit den Mädels mit. Ich muss sagen, ich habe jetzt im Trainingslager 1-2 Mal gekniffen. Da habe ich dann vielleicht mal einen Ruhetag mehr gebraucht und so, aber normalerweise fahren wir da eigentlich noch, also sowohl der Sebastian als auch ich fahren da immer mit zusammen mit den Mädels mit, ja. Eigentlich ganz normales Trainingslager.
Grundlage ballern.
Also ich fahre jetzt einfach das, was die Mädels fahren, fahre ich halt einfach mit. Und okay. Ja, wenn wir am Berg sind, fahre ich auch mal schnell, wenn ich noch Lust habe, aber ansonsten einfach nur Spaß haben mit den Mädels da.
Ja, und Mallorca ist ja genial zum Radfahren. Also ich hatte das Glück, was dann dein Wetter betrifft, anfangs kurz. Ich war ja wie nennt man es, im Breitengrad auf derselben Ebene. Ich war über Weihnachten Silvester bei Alicante, Valencia und es war genauso die erste Woche kurz, zweite Woche war dann ein bisschen frischer, aber einfach genial, wenn die Sonne da ganze Tag brennt und man kann kurbeln, was gibt's besser? Okay, jetzt zu dem Punkt, du hast eine OP, erzähl doch gerade mal was, wieso, weshalb, warum?
Also ich hatte letztes Jahr schon vermehrt Probleme, also die gesamte letzte Saison lief eigentlich nicht so wie erwartet, ich war viel verletzt Anfang des Jahres, dann ging es eigentlich wieder ein bisschen bergauf, aber ich hatte immer die Probleme, dass ich in hohen Intensitäten, hatte ich immer so ein, ja ich würde es mal Laktatstau nennen, aber immer nur im linken Bein und konnte dann teilweise keine hohen Intensitäten fahren und ich habe eigentlich alles versucht, um das wegzukriegen mit Krafttraining, mehr stretchen, weniger stretchen. Und es hat relativ lange gedauert, bis ich dann die Diagnose hatte, das ist eine Endofibrose, also eine Arterienverengung beziehungsweise ein Abknicken der Arterie ist. Und das ist bei mir halt in der Leiste beziehungsweise so ein bisschen unterhalb der Leiste, da wo halt die Arterie dann zu eng ist und zu wenig Blut, sag ich mal, in meine Muskeln kommt. Genau, da dann diese Übersäuerung.
Also im linken Bein dann quasi.
Genau, ich habe das nur im linken Bein aktuell noch. Es kann aber auch im rechten Bein auftreten. Ich sag mal so, das ist vermehrt bei Radsportlern, aber es ist halt auch ein bisschen durch genetische Veranlagung. Es kann natürlich auch sein, ich hatte letztes Jahr, Anfang des Jahres, viele Stürze. Ob es vielleicht irgendwas damit zusammen zu tun hat, das weiß man nicht. Aber kann auch gut sein, ja.
Und wie bekommt man sowas dann raus? Weil ich denke, da wird dann das Bein ein bisschen einschlafen und dann kaufst du ja erstmal ein anderes Sattel oder machst du noch eine andere Radposition.
Genau.
Hast du dich da selber mal reingelesen und bist Step by Step vorgegangen?
Ich hatte sehr viel Unterstützung von Christian. Wir haben schon sehr viel ausprobiert und ich war dann auch in der Schweiz beim Arzt Und da wurde dann halt so ein Sauerstofftest auch gemacht, wie viel Sauerstoff in das linke und in das rechte Bein kommt. Aber der war halt nicht so ausschlaggebend, dass man sagen könnte, ja, es ist das auf jeden Fall. Ich habe das halt in den Rennen immer nur vermehrt gemerkt, dass es halt so ist. Ich habe es immer mit einem Laktatstau beschrieben, auch wenn sich das irgendwie von außen vielleicht ein bisschen blöd anhört, aber wir wurden dann letztendlich in der Schweiz, wurde ich auf einen Arzt in den Niederlanden verwiesen, der das explizit diagnostiziert. Und dort wurden dann verschiedene Tests gemacht, Ultraschall gemacht. Und da musste ich dann auch einen Test fahren auf dem Fahrrad. Und da wurde dann der Blutdruck genommen in den Beinen im Verhältnis zum Arm halt. Und da hat man halt deutlich gesehen, ja, dass im linken Bein nicht so viel ankommt. Und dass es dann das quasi ist.
Also du fahrst dann quasi auf so einem Standfahrrad und rechts und links am Arm und am Fuß hast du das Blutdruckmessgerät.
Genau, aber der Blutdruck, da wird dann, also man fährt seinen Test bis halt zu einer bestimmten Wattzahl, beispielsweise 350 Watt, und dann treten halt die Schmerzen auf, bis dann, wo es halt schmerzhaft bedingt nicht mehr geht, und dann hört man halt auf. Da muss man sich in eine bestimmte Position setzen, also Beine angewinkelt, und dann wird halt der Blutdruck gemessen. Da hat man halt deutlich gesehen, dass im linken Bein, ich weiß gar nicht, wie viel weniger Blutdruck da war.
Ja, ich glaube, das Verhältnis war irgendwie 10% weniger im linken, beziehungsweise der Unterschied dann 20% vom linken zum rechten.
Okay, und das ist quasi die Erkenntnis, dass da blutarteriemäßig was verengt ist.
Genau, also vorher wurde ja auch noch der Ultraschall gemacht, auch in der Radfahrposition und mit 50 Kniebeugen vorher, und da wurde halt auch da hat man das halt auch schon gesehen auf dem Ultraschallbild, beziehungsweise der Blutfluss wurde da auch gemessen, und da hat man das halt auch schon gesehen, dass da eine Arterienverengung ist. Und jetzt am 23. Januar habe ich dann nochmal ein MRA, heißt das. Das ist wie ein MRT, bloß für Gefäße. Mhm. Und da wird man dann halt genau sehen, wo die Arterie tatsächlich verengt ist und wie dann auch die Operation durchgeführt wird.
Aber die Operation ist dann in Deutschland?
Genau, ich habe mich jetzt dafür entschieden, die Operation in Deutschland, also in Reutlingen, machen zu lassen, bei einer normalen Gefäßchirurgin. Weil die Krankenkasse das nicht komplett übernommen hätte in den Niederlanden.
Also das heißt, in Reutlingen, da gibt's eine, die genau solche Dinge dann macht. Und du hast mir, glaube ich, im Vorgespräch auch schon mal gesagt, das betrifft doch einige Radfahrer, wo so
ja, also sowas habe. In den Niederlanden, der Doktor hat gesagt, dass das ungefähr die Dunkelziffer ist, liegt bei jedem fünften Radsportler. In Deutschland kenne ich jetzt aber tatsächlich nur ein, der das auch hatte, mit dem ich dann viel im Kontakt war, weil der hatte das jetzt direkt vor mir auch die OP machen lassen. Aber sonst auch von den Profi-Frauen oder Profi-Männern kenne ich jetzt eigentlich niemanden, der das hat. Also man kennt so die ein oder andere Radsportlerin, jetzt zum Beispiel die Annemiek van Vleuten, die das auch hatte. Aber genau, weil die Forschung da noch nicht so fortgeschritten ist oder es ist halt noch so unbekannt ist, diese Krankheit.
Ja, dann auf jeden Fall da viel Glück. Das heißt, du wirst operiert und gibt's da schon dann Aussage, dass du nach 2 Wochen Ruhen wieder einsteigen kannst, oder ist das alles situativ zu betrachten und offen?
Ja, also man sagt erstmal so 8 Wochen kein Sport, beziehungsweise nach der 5. Woche nur mit dem Puls bis zu 100, und ich hoffe, dass ich nach 8 Wochen dann komplett wieder einsteigen kann, und dann fange ich halt komplett wieder mit dem Aufbau an, komplettes Grundlagentraining, und dann schaue ich mal, wie es sich entwickelt und ob es dann hoffentlich komplett weg ist, genau.
Unabhängig vom Podcast, damit wir euch mehr solcher Interviews liefern können, gebt uns gerne eine Bewertung und schreibt, was euch am Powermensch Podcast besonders gefällt. Vielen Dank.
Okay, dann hoffen wir, dass die OP gut vorbeigeht. Dann hast du ja 5 Wochen Ruhe. Da springe ich jetzt gerade den Punkt über, und zwar 5 Wochen Ruhe. Das ist dann für mich wieder Regeneration und Schlaf, weil das habe ich auch noch auf der Liste. Die ganze Thematik während so einer Rennzeit, gerade was das betrifft, Essen, Regeneration, Schlafen. Weißt du, kannst du da so ein bisschen Tipps geben oder wie, auf was du achtest oder was man da so machen kann, ernährungs- und regenerationstechnisch? Wie ernährst du dich während dem Rennen?
Also während eines Rennens versuche ich eigentlich, also klar, die das Trinken erstmal, da sind schon mal Kohlenhydrate drin. Und dann versuche ich, alle 20 Minuten eigentlich ein Gel zu nehmen. Und in den Gels, je nachdem, was es für ein Gel ist, sind auch immer 40 bzw. 20 Gramm Kohlenhydrate drin, sodass der Körper halt bestens versorgt ist. Also ich habe auch den Vorteil, ich vertrage Gels relativ gut. Also ich hatte noch nie ein Problem, dass mein Magen irgendwann sagt, jetzt ist vorbei. Oder genau, also dass ich es nicht vertragen würde. Und ja, über das Trinken nimmt man dann halt auch die Kohlenhydrate auf. Und bei längeren Rennen oder bei Rundfahrten vielleicht auch mal Riegel. Aber ich finde, Riegel ist halt immer ein bisschen, ja, nicht kompliziert zu essen am Rennen, aber es ist halt schon, Gel geht halt einfach viel schneller und man muss auch nicht viel kauen.
Hast du da einen spezieller Favorit, was du vertragst und was du dann zu dir nimmst?
Also ich vertrage eigentlich alle Gels. Also ich habe da keinen Favoriten. Hauptsache, es bringt was.
Und wenn du dann ins Ziel kommst, um möglichst schnell wieder zu regenerieren, wie gehst du da vor? Oder gleich noch was Ordentliches essen?
Genau, also direkt nach dem Rennen so oder auch nach harten Einheiten, eigentlich direkt danach ein Recovery Shake. Da ist dann immer, also die Recovery Shakes von MON, also die Recovery Shakes von Monsports. Also den hatte ich jetzt letztes Jahr, den fand ich extrem gut. Also der hat auch das Verhältnis Kohlenhydrat und Eiweiß ist da eigentlich sehr gut schon im Vorhinein dosiert.
Und ist der in Pulverform oder schon flüssig fertig?
Nee, der ist in Pulverform und dann kann man den halt dementsprechend anrühren. Also ich mache sogar, also wenn ich zu Hause bin nach dem Training, mache ich sogar gerne noch mit ein bisschen Obst, das ich püriere, damit es halt einfach besser schmeckt. Oder halt einfach mit Hafermilch oder Wasser. Okay. Anrühren, ja.
Die Regenerationsphase dann allgemein, wie, wo legst du da Wert drauf? Machst du ein Mittagsschläfchen oder hast du da noch ein paar Tipps?
Also, wenn man am Wochenende trainiert und dann, ja, morgens das Training und dann nachmittags eigentlich Beine hochlegen, aber jetzt unter der Woche ist es halt immer schwer mit der Regeneration, gerade wenn man im Arbeitsalltag ist, dann wenn man morgens trainiert und dann halt noch ins Büro ist, die Regeneration natürlich immer beeinträchtigt, dann sitzt man den ganzen Tag, genau, aber wenn man frei hat oder auch im Trainingslager, Beine hochlegen, stretchen, vielleicht noch ein bisschen Mobilisationstraining, genau.
Okay, Helena, das war jetzt sehr interessant, das Gespräch und auch die Learnings, was dann Ernährung und Regeneration betrifft. Ich habe natürlich wie immer vorab auf unserer Instagram-Seite dich angekündigt, dass du hier demnächst im Podcast als Powergirl Gast bist. Und da kamen jetzt noch einige Fragen auf, die haben wir teilweise schon beantwortet, aber ich gehe die jetzt einfach mal Step by Step durch. Die erste Frage wäre ja eigentlich Trainer oder Trainings-App, aber das hat sich ja eigentlich schon so gut wie ergeben. Aber da hätte ich trotzdem noch eine andere Frage an dich, Christian. Wie trainierst du dann deine andere Athleten? Machst du das über eine App oder auch einfach ganz normal, du machst denen eine Excel oder ihr sprecht euch täglich ab?
Wir machen das schon alle mit Training Peaks heutzutage. Also genau, das auch. Also Helena nutzt die App natürlich auch, aber wir können das Training Peaks natürlich einfach täglich anpassen und wir planen jetzt einfach nicht da 3 Wochen im Voraus, sondern können, das ist das, was sie vorhin meinte, einfach das kurzfristiger auch machen. Mhm. Und bei den anderen ist eigentlich genauso. Ich meine, wer Training Peaks ein bisschen kennt, man hat ja dann eine langfristige Planung, man hat ein langfristiges Ziel, auf das man hinarbeitet und passt dann halt immer je nachdem mal eine Woche, mal 10 Tage, mal nur 3 Tage im Voraus an und plant dann halt immer weiter. Aber der grobe Plan ist halt eigentlich immer klar, worauf man halt hinarbeitet und passt es dann halt immer, also keine Ahnung, wie jetzt. Wenn ich heute Morgen rausgucke und es ist halt 10 Zentimeter geschneit, dann kann ich halt keine 5 Stunden draußen fahren und es will auch nicht jede dann 4 Stunden auf der Rolle fahren, dann passt man es halt an und guckt, wie man es alternativ einfach gestalten kann.
Dann kam noch eine Frage, was auch nochmal die Regeneration betrifft. Bist du irgendwie dann danach mit Kompressionssocken unterwegs oder hast du so eine, da gibt's ja diese Vibrationspistolen, wo man sich dann einmal über die Schenkel gehen kann. Hast du da irgendwas?
Ja, also ich nutze teilweise die Black Roll. Die Reboots haben wir auch. Das ist auch sehr angenehm. Da kann man auch reingehen. Das ist ja mit Luftdruckkammern, die dann das Bein ja massieren und ja, damit das Laktat halt rausgeht.
Wie läuft es ab? Du kommst heim und dann zieht man auf dem Sofa diese Reboots an,
genau,
die wahrscheinlich 230 Volt brauche.
Ja, das weiß ich.
Oder halt,
so
halt
genau,
Strom und dann.
Die brauchen halt Strom und dann, ja, ist das so mit Luftkammern, die sich quasi füllen und dadurch ergibt das eine Massage, so würde ich das jetzt erklären. Und die kann man auch gut zu Rennen halt mitnehmen, weil das sehr angenehm ist. Und bei der Black Roll ist halt immer das Problem, ich finde, das ist immer ziemlich anstrengend, dann noch auf die Black Roll zu gehen. Ja, und da sind die Reboots halt schon bequemer.
Dann hat, ja, der Kai Sahler hat natürlich auch noch eine Frage gestellt. Du hattest wohl 2022 Knie- und Schulterprobleme und hast aber trotzdem Vollgas gegeben. Wie hast du das geschafft, will er wissen.
Genau, also ich hatte erst eine Knieverletzung, die hat sich ein bisschen in die Länge gezogen, weil ich tatsächlich nicht die Füße stillhalten konnte von Anfang an. Dann habe ich zu früh wieder angefangen und dann musste ich nochmal eine Pause einlegen, aber dann hat sich zum Glück alles zum Guten gewendet und dann war ich schon wieder auf dem Weg der Besserung, viel trainiert. Dann bin ich gestürzt und habe mir das Radiusköpfchen, das ist im Ellbogen, gebrochen. Und da wurde ich dann aber auch operiert und bin dann eine Woche gar nicht gefahren, nur damit die Wundheilung halt komplett abgeschlossen ist. Und man sagt so, beim Bruch bis zu 8 Wochen halt nicht draußen fahren. Oder eigentlich haben die Ärzte, glaube ich, sogar länger gesagt.
Ja, das verheilt durch Ruhen, oder?
Genau, das verheilt durch Ruhen, aber es wurde halt geschraubt, also operiert. Wenn man jetzt nicht nochmal drauf fällt, dann hält das halt schon. Und ich bin dann nach einer Woche Rolle gefahren, fast jeden Tag, habe da einen Trainingsplan über Swift, bin ich da gefahren. Genau, weil dann nach genau sechs Wochen, man sagt ja, 6 Wochen brauchen Knochen, um zu verheilen, bin ich dann das erste Rennen wieder gefahren. Das war dann direkt so ein richtiges Brett in Frankreich mit 120 Kilometern und 3000 Höhenmetern. Ja, da bin ich wie auf heißen Kohlen bergab gefahren. Gar nicht gut und es war schon ein unwohles Gefühl, weil der Arm, der war zwar verheilt, aber die Form war halt noch nicht.
Ja, und auch kopfmäßig halt wahrscheinlich.
Ja, das war halt auch noch ein Thema. Bei dem Rennen ging es halt los und dann ging es erstmal 10 Kilometer steil bergab mit den schlimmsten Straßen, die ich hier bergab gefahren bin. Hatte mir vor 6 Wochen den Arm erst gebrochen. Ja, das war schon ein Erlebnis.
Zu deinem Thema Zwift, wo du gerade noch angesprochen hast, das kannst du quasi, das kann der Christian dann auch in die Trainings-App und so mit einbauen.
Ja, genau, also das kann er einbauen, aber bei Swift gibt's auch vorgefertigte Trainingspläne. Ich bin da den FTP-Builder, glaube ich, gefahren über die Wochen und das lief auch echt gut. Ja, und also mit dem gebrochenen Arm kann man schon Rolle fahren. Das geht. Also, soll jetzt aber keine Ermutigung sein, das zu machen.
Es geht quasi beides. Man kann sowohl natürlich die von Swift vorgegebenen Trainingsprogramme nutzen und das dann ins Training Peaks einbauen, aber es geht auch andersrum. Man kann im Training Peaks sein eigenes bauen und das dann, wenn die Accounts verknüpft sind, wird es automatisch im Swift angezeigt und dann kann man auch das im Training Peaks erstellte Trainingsprogramm dann in Swift fahren. Es geht beides.
Also ich kann auch eine Outdoor-Fahrt dann dort wieder mit rein Swifte.
Naja, man kann ja quasi im Training Peaks so ein Programm bauen, dass ich dem Athleten halt sage, okay, meinetwegen 20 Minuten einfahren, dann ein Intervallprogramm mit 10 Wiederholungen, so und so viel Watt und das erstellt er dann automat oder transferiert er in Swift und dann kann ich das im Swift auswählen, dann habe ich dann da quasi das Trainingsprogramm, was mir Training Peaks vorgegeben hat, auch im Swift drin.
Okay, das ist ja easy, wenn das alles hier miteinander verknüpft ist. Ja, das ist halt auch das Coole mittlerweile an dieser Technik. Du machst halt eine App auf, siehst, was du zu machen hast, hakst ab oder kannst anpassen oder auch gerade du als Trainer kannst dann deine Athleten, wo weiter weg sind, siehst du, was sie heute gemacht haben. Also bescheißen geht da auf gut Deutsch nicht mehr.
Ja, das ist halt heutzutage schon alles ein bisschen einfacher, auch Ja, und man kann halt auch diese Schlechtwetterphasen einfach besser überbrücken. Natürlich kannst du nicht den ganzen Winter immer die langen Grundlageneinheiten mit intensiven Sachen überbrücken. Das wird dir halt irgendwann fehlen, aber im gewissen Maße geht es halt schon. Und irgendwie ist es dann halt auch, also mentale Frische ist halt auch ein wichtiger Aspekt im Training. Und wenn ich die halt nicht habe, weil ich den ganzen Winter halt im Keller auf der Rolle gefahren bin, dann tue ich mich vielleicht dann auch ein bisschen schwerer, wenn es dann wirklich ans Rennen geht, weil ich irgendwie mental schon nicht mehr da bin, wo ich eigentlich gern wäre.
Jetzt noch eine letzte Frage, und zwar, wie sieht's in so einem Rennen aus mit Taktieren? Gibt's da, habt ihr da so einen Plan und sagt, okay, heute muss die und die Kollegin, müssen wir gucken, dass wir die nach vorne kriegen? Läuft es da schon auch auf diesem Level ab oder fahrt da einfach jede ihr Ding und wer halt heute gut drauf ist, gewinnt es? Wie ist das in dieser Rennszene?
Also seitdem eigentlich Christian und Sebastian das Team leiten, sind wir, glaube ich, kein Rennen ohne vernünftiger Teamtaktik gefahren. Also das funktioniert bei uns schon sehr gut und wir versuchen das natürlich dann auch immer bestmöglich auch umzusetzen im Rennen. Also wir sind da schon vor jedem Rennen, machen die sportlichen Leiter sich quasi Gedanken, was wollen wir erreichen und welche Teamtaktik fahren wir oder für welche Fahrerin fahren wir. Und dann fahren wir halt auch danach.
Okay, und das ist dann aber das ganze Rennen fix. Ihr seid jetzt nicht noch verkabelt mit dem Ohr und dann kommt irgendeine andere Botschaft oder sowas.
Doch, also jetzt bei den UCI-Rennen haben wir auch Funk. Und wenn es irgendjemandem nicht so gut geht, oder dann kann man das halt auch über den Funk kommunizieren und die sportlichen Leiter können dann halt auch eingreifen, oder Christian?
Ja, das ist halt so ein bisschen Fluch und Segen. Ich meine, theoretisch, wenn du einen guten Plan hast und den jeder weiß, was er zu machen hat, dann geht das auch ohne Funk. Aber es gibt halt immer so Situationen, die du kannst ja nicht alle 100 Situationen in einem Rennen durchsprechen und die anderen haben manchmal auch eine Idee. Das macht es dann wieder ein bisschen schwieriger. Aber ja, also mit Funk kannst du einfach mehr reagieren. Mhm. Und bei dem anderen ist es halt immer wichtig. Zum Beispiel, wir haben auch immer jemanden im Rennen, der quasi den Hut auf hat, wenn wir keinen Funk haben. Oder auch selbst dann haben wir jemanden, also da gibt's eine Fahrerin, die sagt, die macht quasi die Calls oder die Ansagen. Also wenn der Plan angepasst werden muss, also als Beispiel, da ist, wird attackiert und die Frage, fahren wir hinterher, fahren wir nicht hinterher, das macht halt die eine Fahrerin, die haben wir halt vorher dann bestimmt, die macht das an dem Tag. Und dann hat die den Hut auf am Ende. Und dann ist uns auch nicht, also ich werde nicht hinterher sagen, das war jetzt aber eine schlechte Entscheidung, also klar, wir können das dann diskutieren, aber Hauptsache, es gibt eine Entscheidung in dem Rennen und dann ist die so gefallen und dann wird die auch erstmal umgesetzt und da sollte dann im Rennen nicht hinterfragt werden, ob die dann, wie gesagt, wieder gut oder schlecht war, das wertet man hinterher aus, aber auch nicht, da gibt's keine Vorwürfe, da gibt's dann halt nur, war gut, war schlecht und so.
Ja klar, daraus lernt man ja dann, ob jetzt die und die Entscheidung gut war und ob man dann das nächste Mal ähnlich entscheidet oder auch nicht. Ja super, das war jetzt ein interessantes Gespräch. Da war jetzt einiges für mich drin, was ich so vorher auch noch nicht wusste. Normal kommt jetzt immer die Frage, was ist so dein größtes Ziel, dein größter Traum? Das werden wir dann heute hier ein bisschen splitten. Da fange ich einfach mal mit dir an, Helena. Was ist denn so, ob jetzt privat oder renntechnisch, was willst du denn da noch erreichen oder was ist dein Traum?
Also erstmal möchte ich jetzt final gesund werden und hoffe natürlich, dass alles gut geht, beziehungsweise ja, und ich wieder Rennen fahren kann und das Team halt auch unterstützen kann. Mhm. Und über höhere Ziele habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht, weil es kommt halt auch immer darauf an, wie sich das jetzt entwickeln wird und ob ich den Sport halt langfristig überhaupt ausführen kann.
Okay, also erstmal genau mit Prio jetzt, dass die OP
gesund werden und
wieder dich gesund macht.
Dann hoffentlich wieder voll einsteigen und 2024 angreifen.
Das hört sich doch nach einem Plan an. Dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Dann würde ich den Christian noch fragen, und zwar, dich frage ich jetzt aber gezielt, was hast denn du oder du und dein Kollege, was habt ihr mit diesem Team noch vor? Wo wollt ihr hin? Was wäre so euer Ziel?
Also wir haben uns da tatsächlich kein finales Endziel gesetzt, wo wir jetzt sagen, wenn wir das erreicht haben, dann haben wir es eigentlich erreicht, weil nach oben geht es immer irgendwie weiter. Die Entwicklung in den letzten 3 Jahren war es eigentlich so durchweg positiv und auch ja, rasant in einem gewissen Maße, dass wir da uns eigentlich, wie gesagt, kein Endziel gesetzt haben. Alles offen, alles möglich. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, hier, ihr könnt vielleicht mal, also World Tour ist jetzt noch sehr, sehr weit weg, aber wir würden uns dann nicht verschließen, wenn da jetzt jemand kommt und sagt, habt ihr nicht Lust, das zu machen? So, dann muss man gucken, können wir es? Und dann würden wir da angreifen. Es ist halt auch so daneben, Ich habe das letztens schon mal gesagt, wenn wir in Deutschland mal die Situation haben, dass bei einem ganz normalen Lizenzrennen, also jetzt kein Profirennen, sondern ein deutsches Lizenzrennen, Frauenstraße, da stehen 50 deutsche Mädels am Start, dann haben wir vielleicht ziemlich viel richtig gemacht, weil dann haben wir es irgendwie geschafft, dass halt noch mehr, dass sich der Radsport, der gerade der Frauenradsport in Deutschland dahin entwickelt hat, wo wir es eigentlich gern sehen wollen. So einfach. Deswegen vielleicht nochmal jetzt am Ende der Appell, wenn es da draußen Mädels gibt, die gerne Radfahren, die gerne Rennrad fahren, traut euch auch so Rennen zu fahren, weil da habe ich auch so gelernt, da gibt's immer so eine kleine Hemmschwelle irgendwie. Man traut man sich manchmal nicht so richtig. Also es ist ein cooler Sport und Rennfahren macht schon auch Bock. Gibt harte Momente, aber ist eigentlich eine ganz coole Sache.
Ja, das war doch jetzt ein gutes Abschlusswort. Also ich werde auf jeden Fall eure Kontaktdaten und alles unten in den Shownotes mit verlinken. Dann kann man auch ja gern mit euch Kontakt aufnehmen. Ich find's klasse, dass ihr hier mit eurer Freizeit und voll engagiert an das Thema rangeht. Und ich glaube, das ist das A und O, wenn man das so von innen alles will und es lebt, dann kann man unterm Strich auch in der Richtung was erreichen. Dann sage ich vielen Dank und wünsche euch eine gute Saison und dir eine gute OP.
Ja.
Und dann alles Gute, soweit.
Vielen Dank. Schön, dass du hier warst.
Ja, danke, dass wir da sein durften.
Jo, danke, mach's gut. Ciao, ciao.
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 Helena und Christian haben uns nun Einblicke in die Welt der deutschen Rennradszene gegeben und wie man neben seinem Berufsalltag noch trainieren kann. Kennst du Powergirls, welche von dem Wissen oder von der Folge profitieren können? Dann sende ihnen gerne den Link zur Folge zu. Die besprochenen Inhalte zur Folge und Links findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der Umsetzung. Bist du auch ein Powergirl mit einer spannenden Geschichte oder kennt ihr Powergirls für eine interessante Folge? Dann meldet euch gerne bei uns. Bleibt gesund und sportlich, euer Powermensch-Host Christian.